Und jetzt der ultimative Tennis-Talk. Überraschender als jeder Netzangriff, härter als jeder Smash. Wir analysieren schneller, als Nadal sprintet und bleiben cool, wenn Sharapova schreit. Beim Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin.
Der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin gleich nach dem ersten ATP Masters 1000 Turnier des Jahres, nach dem ersten WTA Premier Mandatory Turnier des Jahres in Indian Wells. Und wie es sich geziemt, heute beginne ich wieder im Norden beim Chefredakteur des Tennismagazins, bei André Antic. Grüß dich, André.
Hallo, grüß
und,
dich.
Und schon wieder nur als Zweiter dran, weil er halt diesmal im Süden ist. Aber mit umso größerer Freude begrüße ich auch Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
Ich grüße euch beiden.
Gerald, ich fange gleich mit dir an. Es gibt ja manche Finals und Angelique Kerber hat jetzt mittlerweile 29 gespielt, wenn ich richtig mitgezählt habe, wo man denkt, toll, das hätte sie jetzt nicht zwingend gewinnen müssen. Ich denke an das US Open Finale gegen Karolina Pliskova. Aber wenn wir auf das sonntägliche Finale gegen Bianca Andreescu schauen, Gerald, aus meiner Sicht ist das ein Finale, das sie nicht verlieren darf. Wie hast du das gesehen?
Also ich habe es auch nur vom Fernseher verfolgt, immer das wieder vorweg. Deshalb, der Kollege Jürgen Schmieder hat ja in den USA ein bisschen den Blick drauf gehabt. Ich sehe das zwiegespalten. Einerseits hätte sie es unbedingt gewinnen müssen, natürlich Erfahrung und Routine und sie war die Fittere, aber man muss immer auch sehen, wem sie da gegenüber stand. Und es war bezeichnend, dass im dritten Satz die Andreescu schon praktisch so auf der Verliererstraße war. Und dann aber dieser Dialog mit ihrem Trainer war und dann fielen die Worte, I want this so bad. Und man hat dann einfach gesehen, dass da jemand ist, der einfach wirklich um sein Leben gekämpft hat. Die konnte ja kaum noch gehen am Schluss. Und das muss man auch einfach erstmal anerkennen, dass da jemand war, der wirklich alles aus sich herausgeholt hat in diesem Moment. Und auch sie war auch ein Spielertypus, der Kerber einfach nicht liegt, muss man dann auch sagen. Und dann einfach dieses Aggressive, dieses auf die Bälle draufgehen, das ist etwas, wo die Angie Kerber dann immer wieder ein bisschen Probleme auch hat. Und ich glaube einfach, dass man in dem Fall vielleicht eher sagen muss, die andere hat wirklich sich diesen Sieg absolut verdient. Kerber hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt, auch ein bisschen schon gezeichnet, vielleicht von einer gewissen Turnierstrecke, die in ihr steckte. Sie hat ja einige intensive Matches gehabt, ein fast verlorenes nochmal umgebogen zuvor. Das sind auch alles so Indizien, die dann auch in so einem Finale dann auch dann in der Endphase zum Tragen kommen.
Wenn Gerald aber den Coach von Bianca Andreescu anspricht, André, dann dürfen wir nicht vergessen, den Coach von Angelique Kerber, und das ist Rainer Schüttler, der auch eine ganz klare Ansage gemacht hat, nämlich: Das ist scheißegal, ob sie den Ball sieht oder nicht, geh drauf. Wie hast du denn diese Situation gesehen? Und das war ja offenbar nicht das, was Angie gebraucht hat in diesem Moment.
Ja, ich habe es so gesehen, dass Angie irgendwie da so negativ war. Und das war wahrscheinlich der Unterschied. Dieses von der einen Spielerin, von der Kanadierin, der 18 Jahre jung, dieser absolute Wille, ich will das Ding gewinnen, und bei Kerber so, ach Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Die spielt gerade so gut. Das war wahrscheinlich dann der entscheidende Moment in der ganzen Partie. Insgesamt ist aber die Leistung von Kerber schon wieder deutlich besser als in den Wochen davor. Also sie ist wieder die Nummer 4 der Welt. Sie ist eigentlich wieder da. Man müsste eigentlich sich mal eingehend auch nochmal sich diese Konstellation Schüttler-Kerber angucken. Was hat sich jetzt in den 3 Monaten getan? Das ist vielleicht ganz spannend. Das müssten wir uns auch mal auf die Fahne schreiben, wie sich das so entwickelt hat. Aber insgesamt geht der Weg von Kerber wieder nach oben und das ist positiv. Ich glaube, demnächst könnten die wieder aufeinandertreffen in Miami.
Also sie könnten
dritte Runde, ja, könnte
grob
sein.
Auf die Auslosung geguckt. Ja,
genau. Könnte dritte Runde, aber Andreescu hat davor Begu vor sich, erste Runde, zweite Runde gegen Cannon, und die wird auch ein bisschen müde sein. Gerald sagt ja, die konnte ja kaum noch gehen im dritten Satz. Das gesamte Damenturnier, Gerald, Kerber war, glaube ich, an 7 gesetzt, Andreescu war ungesetzt, sehr, sehr früh wieder raus, und zwar sang- und klanglos ist Naomi Osaka. Auch nur, du siehst sie aus der Ferne, ich sehe sie aus der Ferne, aber mit Sascha Bayen hat sie die Australian Open gewonnen, US Open gewonnen, und seither rennt sie ein bisschen herum wie Falschgeld.
Also ich glaube, es ist nicht nur jetzt an der Trennung mit dem Trainer auszumachen, sondern ich glaube einfach, dass die gesamte Situation für sie eine völlig neue ist. Sie ist auf einmal komplett im Rampenlicht. Alle wollen ständig überall etwas von ihr. Und jetzt ist gerade in den USA eine andere Geschichte aufgepoppt, dass frühere Jugendtrainer sozusagen gegen sie klagen und irgendwie noch, da ist einer, der behauptet, ihm steht noch irgendwie prozentual noch etwas zu von den ganzen Einnahmen, die Osaka verdient. Es ist eine ganz neue Rolle und so, sie hat ja hin und wieder, sie ist ja auch bei den sozialen Medien ein bisschen aktiv und dann, sie hat ja die eine oder andere Botschaft schon entsendet, wo immer wieder durchschimmert, eigentlich fühlt sie sich da komplett unwohl. Das ist immer so eine innere Zerrissenheit, die sie da zum Ausdruck bringt. Und so wie ich sie auch erlebt habe bei Turnieren und sicher ihr beiden ja auch, sie ist eher eigentlich so eine introvertierte Person, die so ein bisschen so ihr Ding machen will und eigentlich einfach in erster Linie einfach mal nur Tennis spielt und jetzt eben das Pech aber hat, dass sie auf einmal so eine öffentliche Person auch wird. Und ich glaube, dass es in ihr ganz schön brütet und sie einfach wirklich viel am Ende dann doch auch ein bisschen den Fokus vielleicht nicht ganz irgendwie immer nur auf dem Platz hat und darüber diskutieren wir ja auch schon seit langem hier in unserem kleinen Plaudereckchen. Das Frauentennis wirkt manchmal etwas fragil, ja, und es gibt immer wieder Phasen, wo gewisse Sportlerinnen, Spielerinnen stabiler wirken und zwar nicht irgendwie körperlich, sondern einfach vor allem vom Kopf her, mental her. Und die Spielerinnen, die mental einfach stabiler sind, das sind meistens die gewesen, die dann auch einfach aufgeräumt auf dem Platz irgendwie so ihre Leistung umsetzen konnten. Und ich glaube, das war auch ein Indiz zum Beispiel, dass jetzt Angelique Kerber vielleicht ein bisschen aufgeräumter wirkte. Sie muss sich jetzt auch ein bisschen setteln mit Rainer Schüttler in der Zusammenarbeit. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Monate, um zu sehen, wo geht's jetzt hin. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein. Aber zu Osaka, ich glaube, sie ist jetzt auch ein bisschen an der Weggabelung, weil sie muss jetzt irgendwie ein bisschen für sich wieder sich sortieren und wieder einen Fokus zurück zum Tennis finden.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass Petra Kvitova öfter aufgeräumt auf den Platz käme, weil das ist auch jemand, den ich nicht verstehe. Die könnte das beste Tennis spielen wahrscheinlich auf der Tour, aber dann fliegt sie auch hier, ich glaube, in der zweiten Runde raus. Soweit zu den Damen. André, bei den Herren gab es nicht den 101. Turniersieg von Roger Federer, sondern den ersten Masters 1000-Sieg von Dominic Thiem. Hat mich natürlich sehr gefreut. Der Dominic hat zu Beginn eine sehr schöne Auslosung gehabt, dann gegen Monfils hat er profitiert, dass der nicht angetreten ist, wobei 4-0-Bilanz gegen Monfils hätte er vielleicht gewonnen. Und dann gegen Raonic, das war sein bestes Spiel, weil Raonic jemand ist, der ihm nicht liegt. Und im Finale dann gegen Roger Federer. Ich möchte jetzt gar nicht spezifisch auf dieses Match eingehen, André, aber zwei große Geschichten aus meiner Sicht. Erstens, Kohlschreiber schlägt Djokovic und geht dann sehr sang- und klanglos gegen Monfils raus und aber leider die Hauptstory, und er hat sich danach auch beschwert, Rafael Nadal mit seinem Knie. Jetzt gibt es diesen Turnierplan schon ewig und es ist halt nun mal so, dass Acapulco zuerst ist, wo er gespielt hat, dann Indian Wells, dann Miami. Er sagt, es gibt zu viel Hartplatzturniere. Ich sehe hier keine Lösung, weil das Turnier ist absolut geil. Jeder mag das Indian Wells Turnier. Nur wegen Rafael Nadal kann man nicht weniger Hartplatzturniere spielen, oder, André?
Ja, das waren ja jetzt richtig viele Themen, die du hier
hast. Ja, natürlich, da gehe ich durch wie nix, ja.
Ich versuche es mal so ganz langsam abzuarbeiten. Also ganz kurz zu Thiem. Hat mich total überrascht eigentlich, weil irgendwo, wir reden über die Alten, die nicht gehen. Also Federer, ich würde jetzt auch Nadal trotz der Knieverletzung dazuzählen, ganz oben dabei, Djokovic und so weiter. Und dann reden wir über die Generation, die anklopft, Shapovalov, Kachanov und all diese. Und Thiem ist eigentlich so ein Zwischending und fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. War jedenfalls so mein Eindruck. Und dann gewinnt er das Ding, was irre ist und was auch heißt, das ist ein Ausrufezeichen von Thiem, kann man auch noch einiges erwarten. Er ist noch längst nicht irgendwo so am Austrudeln mit seiner Karriere. Also das wird auch spannend, die Thiem-Geschichte. So, wen hatten wir jetzt noch? Federer, okay, super gespielt. Ich bin unfassbar beeindruckt, wie der sich mit 38 Jahren, fast 38 Jahren, im August wird er ja 38, wie der sich bewegt. Das ist, also ja. Ich glaube einfach, man nimmt das so mit und war und Federer ist noch da, aber diese Leistung so einzuschätzen, ich glaube, das ist einfach ein Wahnsinn. Also was der da noch drauf hat, jetzt wollen wir gar nicht vom 40-jährigen Karlovic reden, der spielt ganz anders, aber es ist natürlich auch schön, dass so einer noch dabei ist. Nächste Figur war Philipp Kohlschreiber. Ja, ist irgendwie so ein bisschen so, ich musste an Roddick, Australian Open denken, den er schlägt in einem sensationellen Match. Wann war das eigentlich? 2-7 oder so, oder ja, ist ewig her.
Fast auf US Open schlägt der Zverev in einem sensationellen Match und dann gegen Nishikori zwei Tage später also, chancenlos.
Ja, also ist dann der Akku leer, ist so ein bisschen dieses, ich habe jetzt erstmal so einen ganz großen Scalp, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber insgesamt ist die Leistung von Kohlschreiber, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ich glaube im anderen Talk, ist natürlich wirklich nochmal rauszustreichen. Der ist einfach dabei. Der spielt und spielt und spielt und setzt seine Akzente. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen.
Nadal, was machen wir mit Nadal und den Hartplätzen? Was machen wir mit Nadal und den Hartplätzen? War meine Frage, glaube ich.
Nadal, ja, stimmt. Ich habe Nadal getroffen in Mexiko. Da war er natürlich komplett entspannt, hat seine eigene Akademie aufgemacht. Dann war auch der Plan klar. Acapulco und dann die amerikanischen Hartplatzturniere. Ja, natürlich wird nicht der Terminkalender wegen Nadal geändert. Außerdem ist das ja auch sehr komfortabel, wenn man Indian Wells und Miami in einem Monat letztendlich hat, diese beiden Superturniere. Das ist ja ein ganzer Monat Zeit. Acapulco spielt aus Verbundenheit, aber theoretisch könnt ihr auch sagen, ich gehe jetzt komplett regeneriert erstmal nach Indian Wells und lasse Acapulco aus, spiele zweimal Hartplatz und dann habe ich meinen Hartplatz soll erfüllt. Insofern weiß ich nicht. Also in dem Punkt würde ich nicht mit Nadal gehen. Okay.
Aber ich fand das ganz interessant. Roger Federer hat, glaube ich, dem Tennis Channel in dieser Woche ein Interview gegeben und hat da so nebenbei erwähnt. Und da stelle ich mir irgendwie cool vor. Also er hat gesagt, naja, Nadal ist bei mir zu Hause vorbeigekommen und wir haben zusammen eine Apfelschorle getrunken oder was auch immer. Das große Thema aber, und damit gehen wir jetzt ein kleines bisschen ins Politische, Gerald, oder vielleicht wir gehen volle Kanne ins Politische. Das große Thema ist die Ablöse von Chris Kermode, die, wenn es denn stimmt, auch auf die Initiative von Novak Djokovic zurückgeht. Nadal und Federer sind damit nicht einverstanden. Einer der Kandidaten, der nachfolgen könnte, ist Justin Gimelstob. Ist das jetzt ein Machtkampf, Gerald, der dem Tennis schadet? Oder ist es für den Sport letztlich komplett wurscht? Und ich glaube, die Hauptfrage ist, worum geht es überhaupt?
Das ist eine sehr komplexe Thematik. Versuchen wir es mal so in Scheibchen zu legen. Also es ist im Prinzip so, es gibt die großen Organisationen ATP Männer, WTA Frauen, ITF Weltverband. Und ein bisschen ist es so, alle kämpfen irgendwo gegeneinander, obwohl sie im gleichen Boot sitzen. Das ist leider die Grundkonstellation. Jetzt kommt aber noch erschwerend hinzu, dass diejenigen Personen, die sozusagen diesen Kampf für die Organisationen ausführen, wiederum ja auch Eigeninteressen alle haben. Also es ist nicht so, dass die alle zum heiligen Wohl der ATP kämpfen oder dass die alle sagen, die ITF ist uns heilig. Und ich glaube, das macht es jetzt gerade zunehmend verworrener und komplizierter, weil ich nämlich glaube, dass die Eigeninteressen zunehmend das Wohl eigentlich der großen Organisationen und vielleicht auch der Turniere, der Turnierstruktur vielleicht mehr tangieren könnten. Ich glaube, dass die großen, dass die Grand-Slam-Turniere, dass die außen vor sind. Die werden immer funktionieren, egal welche Kämpfe um sie herum toben. Aber ich glaube, dass es dann auch mal um die Masters-Serie geht, um kleinere Turniere, um Co-Sanction-Turniere, Mann, Frau zusammen. Da ist ja so vieles in der Schwebe. Da herrscht ja teilweise auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Ahnungslosigkeit, aber so eine große Interessenskollision. Und was ich glaube, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Wir sind an einer Weggabelung. Ich glaube, dass die Big Four unglaublich mächtige Einzelunternehmen sind. Und diese vier Personen, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, die werden darüber auch entscheiden, wie es dem Tennis auch nach dem Ende ihrer Karriere weitergeht, obwohl sie nicht mehr spielen. Ich glaube, dass sie einfach Hebel in der Hand haben. Mhm. Nadal wird sich einbringen über seine Akademie und als Botschafter, wie auch immer. Federer hat den Laver Cup, hat damit immer noch eine Tangente sozusagen ins aktuelle Tourleben. Djokovic, da lege ich mich fest, ist eine reine Spekulation, möchte eines Tages mal ATP-Chef werden. Ich glaube, dass das jetzt schon alles kleine Mosaiksteinchen sind, wie bei einem Schachspiel, wo es sozusagen schon ein bisschen in die Zukunft gezockt wird. Murray, da weiß ich noch nicht ganz genau, wo es hingehen könnte. Vielleicht hat André eine Idee, aber der wird mit Sicherheit ja auch irgendeine Art von Funktion im Tennis übernehmen. Und deshalb glaube ich, dass der Machtkampf dieser vier großen Einfluss auf das Gesamtgebilde, die Tennislandschaft hat. Und wir haben, du hast so launig anmoderiert mit Nadal ist auf eine Apfelschorle zu Federer gekommen und genauso war es ja wohl auch. Aber das war ein Bündnis. Die zwei haben sich aus politischen Gründen vor allem getroffen. Und dass sie dieses Treffen auch noch nach außen kommunizieren, die sonst praktisch ja nichts Privates nach außen lassen, ist doch auch praktisch eine, sie wollen praktisch Djokovic teilhaben lassen. Wir zwei sind eine Allianz. Und du bist aber nicht in diesem Haus gewesen. Das sind alles ganz subtile kleine Botschaften. Und ich glaube, dass das Männertennis noch sehr, sehr kompliziert werden wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren.
Ja, und Federer hat ja auch ganz launig gesagt, dass er mit Djokovic reden wollte vor dem Turnier und dass der keine Zeit gehabt hätte, was er wiederum Federer ein bisschen komisch fände. André, chime in, please.
Ja, also erstmal eine ganz starke eine These von Gerald, dass der Djokovic demnächst irgendwann ATP-Präsident wird oder sowas. Sehr, sehr
nach der Karriere,
sehr, sehr,
ne?
Stark,
nach der
Karriere. Das ist schon klar. Sehr, sehr starke These. Das werden wir verfolgen. Ich würde dagegen wetten, aber das ist ein anderes Thema. Also
du setzt auf deinen guten Freund Justin Gimelstob, oder? den Träger des Friedensnobelpreises.
Ich weiß noch, André, waren nicht wir drei in Wimbledon beim Essen eines Abends in diesem Restaurant, André, wo du, da war noch ein Vierter dabei. Und ich meine, dass im selben Restaurant, wir natürlich überragend gekleidet, aber dann ist Justin Gimelstob reingekommen und er war nochmal viel überragender gekleidet als wir. Entschuldige, André, ich hatte unterbrochen.
Ja, du hast völlig recht in deiner Erinnerung. Es war nicht nur Justin Gimelstob in dem Restaurant,
Boris
San
auch,
Lorenzo, das dürfen wir sagen. Ja? Das ist ja auch so ein Boris Becker Lieblingsrestaurant, wo es die Pizza Noah gibt und so weiter. Es war auch David Haggerty da.
Und übrigens auch Patrick Muratoglu, erinnere ich mich gerade, in bezaubernder Begleitung.
Okay.
So, genau. Weiter geht's, André. Ja.
Genug geschwafelt. Ich glaube, es ist noch ganz wichtig zu sagen, für diejenigen, die sich in dieser Thematik gar nicht so auskennen oder die vielleicht auch langweilig finden, was sie nicht ist. Also eine wahnsinnig spannende Thematik. Aber es ist eben wichtig zu sagen, warum kommt jetzt dieses Thema auf? Warum ist ein ATP-Boss, also Chris Kermit, der unheimlich smart wirkt und alles im Griff zu haben scheint und Erfolge einfährt und die ATP verdient immer mehr Geld und hat ganz tolle Ideen wie den ATP-Cup und auch das Mailand-Turnier der Junioren, nenne ich es jetzt mal. Ja. Warum steht der überhaupt am Pranger? Ich glaube, es geht, und das ist, glaube ich, ganz einfach gesagt, es geht ums Geld. Also die Profis, diejenigen, die Kritiker von Kermit sagen, der macht viel zu wenig für uns. Die Turniere verdienen ein wahnsinniges Geld und es kommt zu wenig bei uns an. Das ist ja der Punkt, der auch immer wieder genannt wird. Dann wird mit den ganzen anderen Sportarten das Ganze verglichen, wo teilweise, keine Ahnung, NBA oder Football und so, wo die Profis mit ungefähr 50%, ohne genau die Zahl zu kennen, vielleicht mit dabei sind, da partizipieren und die Tennisspieler partizipieren zu wenig. Das ist darum geht es letztendlich, aber es geht natürlich auch um so persönliche Geschichten und persönliches Befinden und vielleicht auch um Animositäten, die irgendwo ganz subtil sich bewegen. Deswegen ist diese Geschichte, die Gerald ja auch nochmal angesprochen hatte und völlig zu Recht sagt, Nadal und Federer, die setzen sich zusammen und machen das publik, ist auch wieder ein bisschen etwas, man haut dem Djokovic fast vor den Bug und möglicherweise fand auch Djokovic sich nicht so gewürdigt von Kermit. Also da spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Also es geht um Geld, Macht und diese ganze persönliche Schiene, die wir im Einzelnen gar nicht so kennen.
Jetzt haben natürlich die angesprochenen Personen, Federer, Nadal, Murray, Djokovic, Gerhard, keine Geldsorgen. Es geht vielleicht eher darum, was ist ab Weltranglisten Platz 80 bis 150, was ist danach? Und das ist ja meine anschließende Frage auch. Darf sich Tennis überhaupt als Weltsportart verkaufen, wenn am Ende des Tages 150 Damen und 150 Herren von diesem Sport leben können? Wenn du im Fußball in Deutschland in der dritten Liga spielst, dann kannst du sehr gut davon leben und verdienst wahrscheinlich mehr als die Nummer 102 der Herren-Weltrangliste.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist ja eine harte Denkaufgabe. Ich wollte jetzt gleich zum Essen gehen, mein Lieber. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so radikal ist. Ich denke mal, dass man auch mit Ranglistenplatz 150, 200 auch irgendwo relativ gut auch zurechtkommen kann im Leben. Und
Nein, Einspruch.
Einspruch?
Einspruch. Also,
Ich weiß nicht.
nein.
Also, man tut, André, man tut doch so, als würden irgendwie die Menschen, die um 200 spielen, als wären das Hungerlöhner und sie könnten praktisch nicht irgendwie mal 2,50 € zur Seite legen. Also, ich tue mich da ein bisschen
Ich
schwer.
sag's mal so, ich sag's mal so. Also, wenn die Nummer 200 irgendwie über die Quali in die Hauptfelder von den Grand Slams kommt, dann hat er schon mal einen ganzen Batzen seines Jahresetats irgendwo in der Tasche. Aber das ist ja nicht gesagt. Also, die können ja möglicherweise eben nicht an diese Futtertöpfe drankommen. Also, insofern, es ist schon schwer mit den Reisen, mit den Trainer bezahlen eventuell. Man kennt ja auch diese wilden Geschichten, dass die irgendwo sich mit zwei Leuten noch ein Zimmer teilen und irgendwie dann zu Burger King um die Ecke gehen und was weiß ich. Also, ich glaube, es ist nicht so leicht, in den unteren Klassen vom Tennis zu leben. Und dann kommen wir wieder zu so Sachen wie Wettmanipulation, dass diese Spieler empfänglich sind und all das. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Also insofern,
Es gäbe
ich
im
würde mal
Übrigen,
behaupten, die ersten,
ja,
ja, ich
es
würde mal
gäbe im
behaupten, die
Übrigen einen ganz einfachen Hebel, wenn wir uns jetzt für die Hinteren einsetzen wollen, um für eine gerechtere Umverteilung zu sorgen. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Siegerschecks bei den großen Turnieren wirklich inzwischen fern von jedem Verstand sind. Und ein Grand-Slam-Sieger soll von mir aus 1 Million kriegen oder 1,5, aber womit ist es gerechtfertigt, 2,5 Millionen oder 2,8 inzwischen? Also ich meine, dass vorne die Töpfe zu groß sind und hinten einfach dann zu schnell zu ausdünnen einfach, ja.
Aber Gerald, sorry, wenn ich dich unterbreche, das ist doch
Gerne.
das Leben. Ich meine, das siehst du in deinem eigenen Job genauso. Dass
Ich weiß,
nicht
der
irgendwelche
Chefredakteur
Leute
des
vielleicht die
Tennismagazins
Taschen voll.
verdient auch anders als der Chefredakteur, ja?
Genau.
Aber du verdienst es ja auch.
Nein. Genau.
Ja, Themenwechsel.
Nee, kein Thema. Ja, vielleicht daran noch anschließend, was ich dann auch finde, Gerald, natürlich völlig recht. Ich glaube, Sloane Stephens hat damals mehr als 3 Millionen sogar bekommen. Und da hat sie auch noch gesagt, ist das Wahnsinn, oder? Eigentlich 3 Millionen. Aber ich finde auch das Punktesystem Wahnsinn. Wenn du erste Runde Grand Slam Turnier gewinnst, kriegst du, glaube ich, 90 Punkte. Und wenn du das Grand Slam Turnier gewinnst, kriegst du 2000 Punkte. Das ist auch eine geschützte Zone da oben. Mit der zweiten Runde Grand Slam ist dir vielleicht finanziell ein kleines bisschen geholfen, aber in der Weltrangliste überhaupt nicht. Aber auch das, ja, bitte.
Ich würde ganz kurz nochmal einhaken. Das sind alles spannende Themen, die müssen wir unbedingt irgendwie auch nochmal vielleicht so einen Sonderpodcast draus machen, überhaupt wie das mit den Punkten und dem Preisgeld und so läuft. Echt spannend und uns da nochmal Gedanken machen. Ich würde gerne, weil wir ja politisch bleiben und sein wollten, ich würde gerne nochmal diese ITF-Geschichte mit ins Spiel bringen. Gerald hat es angesprochen. Die drei Verbände, ATP, WTA, ITF. ATP sieht im Moment so aus wie der starke Verband, die das Ganze diktieren. WTA weiß man nicht so richtig. ITF ist näher, wie man hört, an der WTA dran. Mit der ATP sind sie mehr oder weniger zerstritten. Jetzt haben wir im Weltverband die Geschichte, das erstmal das große Thema, was uns ja wochenlang begleitet hat, die Davis-Cup-Reform. Und dann gibt es jetzt nochmal so ein Reförmchen. Ja, vielleicht ist es auch eine Reform mit der sogenannten Transition Tour. Da geht es eben genau um die Spieler, die nicht so viel Geld verdienen und irgendwie besser ins Profilager rein sollen. Da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, aber was ich nochmal nennen möchte, die ITF, also wir haben ja die ATP-Krise, wenn ich so nenne, und bei der ITF haben wir auch gerade, da tut sich was, und zwar in Miami wird es da wahrscheinlich ein bisschen krachen, weil die ITF hat beispielsweise eingeladen zu Diskussionen oder zu einer Pressekonferenz. Diskussion ist Quatsch, diskutiert wird wahrscheinlich danach. Und der Herausforderer von David Hegarty, Herr Miley, Dave Miley, hat auch eingeladen und will sich positionieren. Das sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt habe ich ganz viel geredet, aber das sollten wir vielleicht ganz kurz nochmal besprechen, was denn da droht.
Was droht denn, André? Weil ich glaube, dass David Haggerty, ich habe den, weil er so ein gemütliches Aussehen hat, ich habe den vielleicht ein kleines bisschen unterschätzt, aber ich glaube, David Haggerty ist ein ganz großer Networker. Und ich weiß nicht, Gerald, kannst du einschätzen, ist der wirklich in Gefahr, seinen Job zu verlieren? Weil der macht es ja eigentlich wie Infantino. Der verspricht den kleinen Verbänden viel Kohle und die kleinen Verbände, die werden ihn nach wie vor wählen.
Also wenn man jetzt mal insgesamt Sportpolitik aus anderen Bereichen anguckt, ob es jetzt in der olympischen Welt war oder bei der FIFA oder UEFA, wenn ähnliche Machtkämpfe oder Machtkonstellationen sozusagen zur Disposition standen, dann war es fast immer so, dass die Personen, die in führenden Ämtern sind, in Positionen sind, immer einen riesigen Wettbewerbsvorteil haben, wenn es um den Pitch für eine nächste Position geht. Sie sind am Hebel des Tagesgeschäftes. Sie können, wie du gerade gesagt hast, sie können networken, sie können Strippen ziehen. Sie haben sozusagen, sie sitzen am Tisch, wo entschieden wird. Sie können mitreden, mitentscheiden. Und der Herausforderer ist immer außen vor. Er ist immer der Zweite, der den Raum betritt. Er wird nie den Zugang haben, den sozusagen jetzt also Dave Miley wird nie den Zugang haben, den Haggerty jetzt momentan hat. Und also da lege ich mich auch fest, er wird komplett scheitern, er wird keine Chance haben. Das würde höchstens gehen, wenn es eine Art von, sagen wir mal, wirklich geschlossener Revolution in Anführungsstrichen gäbe, sprich, dass sich wirklich diverse namhafte Spieler, Manager, wichtige Menschen des Tennissports sozusagen auf seine Seite klar schlagen würden und sich auch nach außen committen würden. Aber das ist alles nicht geschehen. Das ist ein bisschen wie Bröckchenhusten, was da passiert. Er kommt mit guten Ideen nach vorne und er kriegt auch hier und da mal ein bisschen Beifall. Aber mehr ist es momentan bisher nicht. Und ich bin ganz sicher, dass die Allianz Hegarty komplett wieder auf der Siegerseite sein wird.
Was bedeutet das fürs Tennis? Sie rudern ein bisschen zurück, André, hast du ja gesagt, bei der ITF Transition Tour machen sie die Quali jetzt wieder ein bisschen mehr auf für Tennisspieler, aber der Haggerty sitzt ja ein bisschen wie die Made im Speck eigentlich.
Ja, also ich glaube nicht, dass Dave Miley eine Chance hat, weil einfach auch die Wahl zu früh ist. Ich glaube, die ist im September. Und da ist ja noch gar nicht das Turnier
Madrid
in
gespielt.
Madrid gespielt, also das Davis-Cup-Finale oder Davis-Cup-Endrunde. Und ich glaube, da wird man erst sehen, vielleicht noch nicht mal da, vielleicht erst in einem Jahr dann, also Madrid 2020, was ist das überhaupt wert, die ganze Reform? Und wenn die scheitert, dann ist David Haggerty sowieso weg und Dave Miley, wenn das Ganze dann noch aktuell ist, könnte vielleicht irgendwie an die Spitze kommen. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist seit gefühlt 500 Jahren in der ITF. Der kennt da auch alle. Also der hat auch seine Verbindungen und seine Strippen. Aber ich würde es auch so einschätzen, dass er die Macht im Moment logischerweise nicht hat und dass die vielen kleinen Verbände, die Haggerty nach wie vor unterstützen, das dann und auch größere Verbände, dass das den klar macht, dass sich der Haggerty zunächst erstmal da halten wird an der Macht.
Puh. Wer hält sich im Nord-Süd-Gipfel an der Macht? Das ist die große Frage, mit der wir jetzt Gerald Kleffmann in die verdiente Mittagspause schicken. Ich bedanke mich herzlich beim Chefredakteur vom Tennismagazin, bei André Antic und bei Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Wir freuen uns auf ein schönes Turnier in Miami. Ja, vielleicht mit einer deutschen Siegerin, vielleicht mit einem deutschen Sieger. Ihr erinnert euch im vergangenen Jahr Alexander Zverev im Finale gegen John Isner. Das war's für diesmal.
Eine
Danke, André.
Frage,
Ja,
eine
na, bitte,
Frage,
ja, komm,
eine
komm,
Frage. Ich will
ja.
noch einmal reingrätschen, weil das ist
Ja.
für mich jetzt das Wichtigste. Was wird Gerald Kleffmann zum Mittagessen?
Ich habe gerade mir den Speiseplan auch mal auf den Computer geholt. Also es gibt heute, schönen Gruß nach Österreich, Serviettenknödel mit
Ja.
Rahmschwammerl und
Ja,
frischem
bitte.
Schnittlauch.
Da kann man nicht Nein sagen. Wir gehen bei Serviettenknödel.
Sehr gut.
Das ist großartig. Und wenn ich das übrigens sagen darf, die Kantine in der Süddeutschen Zeitung, in der Hulschiner Straße, überragend, Gerald.
Das kann ich nur bestätigen, absolut. Also wer mal hier in der Nähe ist, kann sich gerne bei mir melden. Treffen wir uns mal auf einen Kaffee.
Mach mal.